Herzlich willkommen zu Antenne Valdrian mit dem Dominik
und dem Claudio.
Wir reden heute über das Thema Folter. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen den ehemaligen Sonderberichterstatter von der UNO über Folter getroffen, den Manfred Nowak. Und ich habe ihn getroffen im Rahmen eines Zeitungsinterviews. Darum, wenn wir nachher reinhören, werden wir es wieder hören, wie wir das schon mal gehabt haben, dass ob die mal das Klicken vom Fotograf zu hören ist. Aber ich glaube, es sollte hörbar sein. Eben der Manfred Nowak war zwischen 2004 und 2010 auf dem Posten gewesen, also gerade zu der Hochzeit vom Krieg gegen den Terror und der damit verbundenen Foltermaßnahmen. Da würde er sich auch dazu äußern. Heute ist er Professor in Wien für internationales Recht. Und er ist, bevor er Sonderberichterstatter war, vor allem in Ex-Jugoslawien tätig als Experte für vermisste Personen und Richter am Internationalen Gerichtshof in Bosnien-Herzegowina. Er war eben Anfang Juni in Luzern, hat dort einen Vortrag gehalten an der Uni zum absoluten Folterverbot im Rahmen von der Summer University, das ist so eine Sonderveranstaltung von der Uni Luzern. Und dort konnte ich eben das Interview mit ihm führen. Und ich habe ihn als erstes gefragt, wieso überhaupt gefoltert wird, beziehungsweise was dazu führt, wieso als Menschen andere Menschen foltert.
Das hat sich leider seit dem Mittelalter nicht wirklich verändert, nur war es damals noch rechtmäßig, Menschen zu foltern, um ein Geständnis für eine Straftat zu erzwingen. In der Zwischenzeit ist die Folter weltweit abgeschafft worden aus den Strafgesetzbüchern. Sie ist auf der völkerrechtlichen Ebene wirklich absolut verboten, ohne jegliche Ausnahme. Es ist die höchste Norm des Völkerrechts, also Jus Cogens, wo man nicht einmal mit einem Vertrag Gegensätzliches bestimmen kann. Trotzdem wird in der Mehrzahl der Staaten dieser Welt weiter gefoltert und vor allem wirklich, um von Menschen, die verdächtigt werden, eine Straftat begangen zu haben, ein Geständnis zu erpressen oder sonstige Informationen. Das heißt, so banal das jetzt wahrscheinlich klingen wird, der Druck auf die Polizei von Seiten der Justiz, der Staatsanwälte, der Politik, der Medien, der Öffentlichkeit, ist in den meisten Ländern sehr, sehr groß. Jetzt ist irgendein Verbrechen geschehen. Ihr habt die Verpflichtung, dieses Verbrechen aufzuklären. Und zwar so schnell wie möglich. Die Polizei ist in den meisten Staaten dieser Welt, und das vor allem im globalen Süden, nicht besonders gut ausgebildet, nicht besonders gut bezahlt, auch nicht mit sehr, sehr technisch weit entwickelten Methoden der Wahrheitsfindung ausgestattet. Also in vielen Ländern gibt's nicht einmal Fingerabdrücke, die man nehmen kann, geschweige denn DNA-Analysen und so weiter, also Sachbeweise. Das heißt, was viele Polizeibeamte tun, ist einfach zu schauen, wo gibt es jemanden, der oder die irgendwie verdächtig aussieht. Das sind in der Regel die wirklich Ärmsten der Armen. Das sind die Obdachlosen, das sind Straßenkinder, das sind Leute, die schon einmal eine Straftat begangen haben oder für diese verurteilt wurden. Und die werden wirklich oft zufällig festgenommen und dann so lange geschlagen, bis sie diese Straftat zugeben. Und dann verschwinden diese Menschen für lange Zeit irgendwo in einer Untersuchungshaft. Sehr oft ist es so, dass die nicht einmal wissen, ob sie jetzt schon verurteilt sind oder nicht. Also ich habe viele Menschen interviewt in einem Gefängnis, wo weder die Gefängnisbehörde beziehungsweise das Gefängnispersonal wusste, ob diese Person es eigentlich schon verurteilt ist oder nicht, weil Strafgefangene gar nicht getrennt waren von Untersuchungshäftlingen. Und die Leute selbst dann, ich habe sie gefragt, aber sind sie verurteilt? Ja, die Polizei hat mich schon verurteilt. Dann habe ich gesagt, aber die Polizei kann sie nicht verurteilen, sie müssen vor ein unabhängiges Gericht kommen, das sie verurteilen muss. Waren Sie jemals bei einem Gericht? Weiß ich nicht. Also es sind wirklich Zustände, wie man sie sich nicht vorstellen kann. Aber so banal ist diese Antwort. Es sind nicht jetzt die großen Fälle, die berühmten Dissidenten, die jetzt hauptsächlich gefoltert werden. Das gibt es auch. Oder die Terroristen. Es wird natürlich von Seiten der Geheimdienste, die wollen keine Geständnisse, die wollen geheimdienstlich relevante Informationen, warum sie foltern. Aber so der 90% der Fälle, mit denen ich gesprochen habe, waren einfach, es geht darum, ein Geständnis zu erzwingen, weil das leider dann, sobald ich unterschrieben habe, bei den meisten Gerichten, selbst wenn die Person dann sagt, aber das habe ich ja nur unter Folter unterschrieben, nützt das sehr, sehr wenig. Gerichte verwenden das, um die Person dann letztlich zu verurteilen.
Ja, das hat mich schon mal erstaunt, so die erste Antwort. Also erstaunt, wenn man es da gehört, ist es eigentlich logisch. Aber wenn man so, also wenn ich so Folter denke, dann denke ich eben daran, irgendwelche Geheimdienste, die Informationsträger foltert, um ja irgendwelche brisante Informationen zu kommen, oder ins Kriegsgefangene zum Beispiel. Aber dass es eigentlich auch nur gefoltert wird, um quasi einen Kriminalfall abzuschließen, zum Statistikschönen, das ist schon erschreckend, finde ich.
Mhm. Ja, aber ja, ist irgendwie noch eine schlüssige Argumentation. Ja. Also das hört man ja auch immer wieder. Ja, aus Medien, oder was, also im Fall von Polizeiermittlungen, gut, jetzt vielleicht da weniger, in den USA hört man das ja noch viel, dass irgendwie so die Polizeichefs sehr stark gemessen werden an ihren Statistiken halt. Mhm. Und es geht ja ein bisschen das hier.
Ja, genau. Im nächsten Ausschnitt geht noch ein bisschen darauf ein, wer überhaupt Folter betroffen ist. Jetzt schon ein bisschen angetönt, dass vor allem eben auch sozial Schwache sind.
Was ich jetzt gesagt habe, ist wirklich der Großteil der Staaten dieser Welt. Und da muss ich jetzt funktionierende Demokratien und Rechtsstaaten, aber das ist die Minderheit, natürlich ausnehmen. Aber leider gibt es auch in Europa immer wieder Fälle von Folter. Und im Prinzip geht es genau um das Gleiche. Es geht auch darum, dass man eben Druck ausübt, weil die Sachbeweise nicht ausreichen oder weil, sehr oft ist es auch ein bisschen eine Reaktion, eine auf unbotmäßiges Verhalten von Häftlingen, die einfach überhaupt keine Aussage treffen wollen und eingeschüchtert werden von der Polizei. Also schon sehr oft auch in funktionierenden Rechtsstaaten, dass Personen, und da muss man es wieder unterscheiden, das Risiko zum Beispiel, ich habe die Schweiz nicht genau untersucht, aber in Österreich habe ich das sehr genau untersucht, weil ich lange Zeit ja auch Mitglied des nationalen Präventionsmechanismus war und die Polizei kontrolliert habe über 15 Jahre hindurch, ist natürlich das Risiko viel größer, wenn ich aus Nigeria komme. Also Afrikaner, Afrikanerinnen südlich der Sahara haben wahrscheinlich das größte Risiko. Das zweite sind Leute aus dem Nahen Osten oder generell aus der arabisch-islamischen Welt, die schon einmal vorverdächtigt werden. Und das dritte sind dann Leute, die eher aus dem osteuropäischen Raum kommen und eben des Einbruchsdiebstahls etc. verdächtigt werden. Also da gibt schon so etwas, was wir Racial Profiling nennen innerhalb der österreichischen Polizei. Und wenn man sich die großen Fälle anschaut, wo Leute in den letzten 20 Jahren von der Polizei erschossen wurden oder misshandelt wurden oder auch sogar gefoltert wurden in Österreich, dann ist der Großteil dieser Menschen sind afrikanische Herkunft.
Aber du hast so jetzt schon an, Folter durchaus auch in unseren Breitengrad das Thema. Da muss man ein bisschen genauer definieren. Also er geht davon aus, dass halt Folter, oder seine Definition ist, dass Folter eigentlich schon ist, wenn jemand im Polizeigewahrsam ist und Gewalt angewendet wird gegen die Person, dass das Folter ist. Und er sagt jetzt eben, dass das eben das sogenannte Racial Profiling gibt, also man tut quasi Minderheiten, ethnische oder fremde Ethnien schlechter behandeln. Das hört man auch immer in der Schweiz immer wieder, auch wenn man sich mal mit so Leuten unterhält, wie die einfach von der Polizei angehalten werden, viel mehr, was man jetzt als Weisse nicht unbedingt so könnte, wenn man sich unauffällig verhält. Im nächsten Clip geht es um einen berühmten Fall aus Deutschland, wo mal Folter angedroht worden ist. Das war ein Fall von Anfang der 2000er Jahre, wo ein Bankierssohn in Frankfurt entführt worden ist von einem Studenten. Und der Student ist verhaftet worden bei der vermeintlichen Geldübergabe, also der wollte Geld erpressen von dieser Familie. Und mir ist davon ausgegangen, dass der Bub noch lebt. Und dann hat der Polizeipräsident damalig von Frankfurt ihm Folter angedroht, damit er im den Aufenthaltsort von dem Bub verraten. Das ist so ein Musterbeispiel, wenn es um Folter geht. Gibt es Fälle, wo jetzt Folter gerechtfertigt wird, zum Leben retten? Und da äußert sich jetzt der Manfred Novak auch noch dazu.
Nein. Kann nie gerechtfertigt sein, weil die Folter eines der ganz wenigen Menschenrechtsverletzungen ist, oder umgekehrt gesagt, das Verbot der Folter eines der ganz wenigen Menschenrechte ist, ähnlich wie das Sklavereiverbot, das absolut ist, in normalen Zeiten, aber auch in Ausnahmezeiten, selbst im Krieg, selbst in Zeiten des Terrorismus, darf es keine Ausnahme vom Folterverbot geben. Und der von Ihnen angesprochene Fall zeigt das auch sehr gut. Das heißt, wir haben einen Fall, wo Jakob von Metzeler entführt wurde von einem Jurastudenten Magnus Gefgen und wie er dann 1 Million Euro Lösegeld erhalten hat von der Familie, es war eine reiche Bankiersfamilie in Frankfurt, hat das die Polizei observiert, hat ihn auch weiterhin observiert, weil sie ja wissen wollten, wo das Kind ist. Das war ein 11-jähriger Junge. Und er hat den Aufenthaltsort nicht bekannt gegeben und hat die Polizei immer wieder woanders hingeführt. Das hat ziemlich viel Aufsehen erregt. Und die Polizei hat immer mehr Angst bekommen, dass je länger das dauert, könnte das Kind einfach verhungern oder verdursten. Und der damalige Vizepräsident der Frankfurter Polizei, Wolfgang Daschner, hat dann wirklich aus Gründen, die sehr gut nachvollziehbar sind, eben er war nicht so der klassische Folterer, der jeden zweiten Tag jemanden gefoltert hat, sondern hier wirklich aus sehr, sehr gut nachvollziehbaren Gründen gesagt hat, jetzt müssen wir was tun, um das Leben dieses Kindes zu retten. Und es spricht für die Frankfurter Polizei, dass er niemanden gefunden hat innerhalb der Frankfurter Polizei, der bereit war, Folter anzudrohen, weil die Leute gesagt haben, sobald ich Folter androhe und das aber nicht den gewünschten Erfolg hat, dann muss ich sie auch anwenden. Und wie weit gehe ich dann? Es musste also jemand, ein Spezialist, nach Frankfurt eingeflogen werden, der dann auch wirklich Folter angedroht hat. Und sie hat gewirkt. Also manchmal wirkt Folter. In dem Fall insofern, als Magnus Gefgen sofort Angst bekommen hat, wirklich gefoltert zu werden und dann den richtigen Aufenthaltsort des Kindes genannt hat. Die Polizei hat das Kind auch dort gefunden. Leider war es tot, weil Gefgen ihn sofort ermordet hatte. Aber das wussten sie ja nicht. Ne? Sie hätten auch das Leben retten können. Trotzdem, trotz dieser positiven Motive und seines einwandfreien Leumunds ist Herr Daschner und auch der zweite, der Polizist, der dann wirklich auch die Folter angedroht hat vom Amtsgericht in Frankfurt, zu einer Geldstrafe von ein paar hundert Euro verurteilt worden. Das heißt, man hat ihm nicht, und das ist das ganz Wesentliche, man hat ihm natürlich mildernde Umstände zugesprochen, hätte ich genauso getan als Richter in diesem Fall, aber man hat ihn nicht entschuldigt oder sogar gerechtfertigt. Und das ist ein Wesentliches, sondern er ist wegen Nötigung verurteilt worden, man kann auch sagen wegen Folterandrohung oder wegen Verleitung, in dem Fall eines seiner untergebenen Beamten, zu einer Straftat verurteilt worden. Man hat ihm aber, wie gesagt, milderte Umstände und er ist dann versetzt worden und es ist ihm nichts weiter passiert. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass die deutsche Justiz, wie die deutsche Justiz, völlig richtigerweise mit diesem Fall umgegangen ist.
Gleichzeitig weiß man ja, dass es durchaus auch Stimmen gibt, wo das ähnlich würde sehen wie vielleicht der Polizeipräsident, eben, dass es so Situationen gibt, wo Folter gerechtfertigt ist. Es gibt das berühmte Beispiel von der amerikanischen TV-Serie 24, wo der Held, der Jack Bauer heisst, glaube ich, auch mal foltert, um irgendeinen Terroranschlag zu verhindern. Ich habe den NOAC mit einer Studie konfrontiert von Amnesty International, die ist in 21 Ländern weltweit durchgeführt worden. Es sind irgendwie 20'000 Menschen befragt worden. Und in dieser Studie haben 36% der Befragten gesagt, dass eben in gewissen Fällen Folter gerechtfertigt ist. Ich denke, wenn wir in der Schweiz das machen würden, dann käme es wahrscheinlich etwas ähnlich raus, wenn wir jetzt nach schlimmen Verbrechern fragen. Und ich wollte von ihm wissen, wie er sich das erklärt und wie er dagegen argumentieren würde. Und jetzt kommt noch in einen längeren Abschnitt, wo er da auch das erste Mal schon ein bisschen auf die Folterungen unter der Bush-Regierung im Krieg gegen Terror eingeht. Das ist halt das grosse Thema bei ihm, weil er genau in dieser Zeit eben Sonderberichterstatter von der UNO war.
Zum einen, dass es leider, und das ist wirklich die nachhaltige negative Wirkung der Bush-Regierung, dass die Bush-Regierung zum ersten Mal seit langer Zeit, das ist nicht ganz zum ersten Mal, also auch die britische Regierung hat in den 70er Jahren gegenüber der IRA versucht, sehr, sehr massive Verhörmethoden noch zu rechtfertigen, einfach um Terroristen zu bekämpfen. In Israel hat es was Ähnliches gegeben, aber mit Abstand am weitgehendsten waren diese Enhanced Interrogation Methods der Bush-Regierung, wo die Bush-Regierung versucht hat, das Folterverbot zu relativieren und gegen die nationale Sicherheit aufzurechnen. Und in Amerika gibt es immer wieder diesen Satz, in dem Fall der schmutzigen Bombe, also wo ich weiß, dass ein Terrorangriff auf ein Stadion mit 30.000 Menschen bevorsteht und die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, wäre ja, sie jetzt den Code dieser schmutzigen Bombe von jemandem, den ich in meiner Gewalt habe, zu bekommen. Jeder vernünftige amerikanische Polizist würde hier foltern. Das ist so das, was meistens gesagt wird und was ich fürchte, was auch wirklich in der Praxis geschehen würde. Und ein Gutteil der Bevölkerung würde das auch richtig finden. Und das ist aber das Ergebnis von jetzt zwei Jahrzehnten von Brainwashing, von offizieller Propaganda der US-Regierung, die das immer verniedlicht hat, plus in den Medien, viele Medien, ist nicht nur Fox News, aber auch Channel 24 und so weiter, die das immer wieder verherrlicht haben, so mehr oder minder den Herrn Bauer als den tollen Folterer, der immer der Gute ist und dadurch das Leben und so weiter von Menschen rettet. So ist aber die Realität nicht. Also was ich entgegne ist, dass es gute Gründe hat, dass in Reaktion auf den Nationalsozialismus, den Holocaust, die Menschenrechte geschaffen wurden. Und gerade weil die Folter so weit verbreitet war durch die Gestapo und die SS und so weiter und natürlich alles, was in den Konzentrationslagern war, eine ständige systematische Folter war, dass man gesagt hat, das ist so ein massiver Angriff auf den Kern der menschlichen Persönlichkeit, der Menschenwürde, dass wir gegensteuern müssen und das absolute Folterverbot eingeführt haben, und zwar mit sehr, sehr guten Gründen. Das heißt, das eine Argument ist ein rechtliches. Es ist absolut verboten und wir sollten uns auch daran halten und das nicht aufweichen. Das zweite ist ein moralisches Argument, einfach zu sagen, die Folter ist wirklich vergleichbar der Sklaverei, und es gibt ja auch niemanden, hoffe ich zumindest, der sagen würde, man sollte auch die Sklaverei wieder legalisieren, wieder einführen. Die Sklaverei nimmt dem Menschen ex lege das Menschsein, also entmenschlicht, und damit es nimmt dem Menschen die Würde, indem ich ihn oder sie zur Sache degradiere. Und die Folter macht im Prinzip genau das Gleiche. Sie entmenschlicht de facto. Das heißt, die Folter ist darauf gerichtet, Menschen das Gefühl zu geben, du bist eigentlich kein Mensch mehr. Und also nicht nur diese physische Folter, sondern diese völlige Demütigung. Und da gibt es ja sehr viele, gerade auch die Amerikaner haben das immer wieder gezeigt, also Menschen nackt auszuziehen, Menschen dann irgendwo in einer schmerzhaften Position aufzuhängen, ihnen das Gefühl zu geben, du bist völlig in meiner Macht, ich kann mit dir tun, was immer ich will, besser du kooperierst. Das ist so, und diesen Menschen ja so völlig zu entmenschlichen, und das ist eine wirklich massive, ein massiver Angriff auf den Kern der menschlichen Würde, und deswegen ist das Folterverbot absolut. Und der dritte Grund ist, die Geschichte hat immer wieder gezeigt, ob es zum Beispiel Lateinamerika ist ein sehr gutes Beispiel, in den Militärdiktaturen der 60er, aber vor allem der 70er und 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, sobald ich in Einzelfällen, im Ticking Bomb und so weiter, Folter erlaube, verbreitet sich wie ein Flächenbrand, also das Öffnen der Pandoras Box. Und in all diesen Diktaturen von Chile, Uruguay, Brasilien, Argentinien und so weiter wurde dann systematisch gefoltert, weil alle das Gefühl gehabt haben, aber mein Häftling ist der besonders gefährliche, von dem kriege ich besonders gute Informationen und so weiter. Und das hat man ja auch in der Bush-Zeit sehr deutlich gesehen. Das hat halt mit Guantanamo und so begonnen und hat sich dann wirklich auch wie ein Flächenbrand und sehr, sehr weit verbreitet, wo immer Leute des Terrorismus irgendwie verdächtig waren, wurden sehr massive Foltermethoden angewendet. Und das hat nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern das hat eine ganz negative Vorbildwirkung für viele andere Staaten gehabt. Ich habe nur ein Beispiel zu nennen, wie ich nach Jordanien auf Untersuchungsmission gefahren bin. Hat mich der Präsident des Parlaments ganz offen mehr oder weniger gesagt, aber was wollen Sie? Warum kommen Sie nach Jordanien, wenn sogar das Mutterland der Demokratie in den Vereinigten Staaten, wenn dort offiziell gefoltert wird, warum dürfen wir das nicht auch tun? Wir haben auch Terroristen. Wir kooperieren sogar mit den USA in der Bekämpfung des Terrors. So ungefähr, was ist Schlimmes daran? Und das ist das Gefährliche, dass sich das in den Köpfen von vielen Menschen und leider auch im deutschsprachigen Raum, Sie haben selbst den Begriff der Rettungsfolter verwendet. Das ist ein Begriff, der auch von Winfried Brugger und anderen in der deutschen Rechtswissenschaft verwendet wurde, um Folter zu rechtfertigen. Genauso wie Alan Dershowitz, ein Harvard-Professor, immer wieder seine abstrusen Thesen veröffentlicht hat, dass man eben also das Lesser Evil und um eben Terror wirklich effizient zu bekämpfen, muss man in Ausnahmefällen auch foltern. Und dann sagt er nicht, also er hat sogar gesagt, um diese Entscheidung nicht dem einzelnen Polizeibeamten zu überlassen, müssen wir das eigentlich rechtlich regeln, und das sollte eigentlich ein Richtervorbehalt sein. Also das heißt, wir würden wirklich, wenn es nach Alan Dershowitz ginge und nach vielen in der Bush-Regierung, und bei Trump wird es nicht viel anders sein, dann hätten die nichts dagegen, jetzt wieder auch zu sagen, in jenen Fällen, muss man genau definieren, darf ich foltern, darf ich welche Art der Folter anwenden, bis wie viel Volt darf ich Elektroschocks und so weiter, dann sind wir genau dort, wo wir zur Zeit Karls des V. waren mit der Strafprozessordnung, wo dann ganz genau geregelt war, welche Folter für welche, fürchterlich, wenn man sich das durchdenkt.
Ja, er führt da jetzt verschiedene Argumente an, wieso eben das absolute Folterverbot wichtig ist. Ja, also ich finde, man kann da eigentlich alle unterschreiben. Eben, dass es entmenschlicht und so, das haben wir ja bei dem Krieg gegen Terror gesehen. Da sind die wirklich die völlig demütigt worden, die verdächtigen Terroristen, oder?
Mhm. Ja, was ich auch nicht interessant finde, ist eben, dass ja... Also dass ja immer eigentlich der Druck eben vorausgeht, eigentlich auf den, sagen wir, auf den Folterer irgendein Ziel zu erreichen. Also ich nehme jetzt mal an, also es gibt sicher irgendwelche Sadisten auf der Welt, wo sich ganz wohl fühlen irgendwie in diesem Job. Aber ich nehme jetzt mal an, die meisten, also das wird ja nicht ihr Karriereziel sein, irgendwo in einem Keller. Einen zu verschlagen oder aufzuhängen oder was auch immer.
Ja, das ist eben das mit der die Büchse der Pandora, die er da genannt hat. Oder? Das hat man ja eben wirklich in diesen Militärdiktaturen gesehen in Südamerika, wo das halt wirklich so völlig ausgeartet ist. Also da sind wirklich Leute verschwunden und eingesperrt worden und gefoltert bis zum geht nicht mehr. Aber halt auch jetzt in dem Krieg gegen Terror, oder? Wo ich mir schon vorstellen kann, wenn du mal eigentlich mal anfängst mit dem, so in Ausnahmefällen und so, und plötzlich merkt man, ja, das ist eigentlich noch eine einfache Methode, um die Leute, dass sie irgendetwas sagen, oder? Mhm. Ob es das stimmt oder nicht, ist eigentlich auch egal, aber Hauptsache ich kann meinem Chef irgendwelche Ergebnisse geben und die Hemmschwelle sinkt immer weiter, oder? Und dann breitet sich das halt aus.
Das ist einfach Hauptsache Case closed.
Ja. So.
Ja, also ja, es ist ja sicher eben auch fatal, wenn das von oben oder von zuoberst heisst, eben, das ist eigentlich ein legitimes Mittel. Mhm. Das ist eigentlich dann, also das wäre ja das, was dich eigentlich noch zurückhaltet, irgendwie das Wissen, dass das eben eigentlich nicht ein akzeptables Mittel ist. Also was ich auch noch interessant gefunden habe, das, was du noch reingebracht hast, eigentlich der doch hohe Zuspruch für das wäre jetzt eben also eine Art die Rettungsfolter gewesen, oder?
Ja, ja.
Wo man eben in Ausnahmefällen das eigentlich als legitimes Mittel anschaut. Wo, also das sind ja mehr als ein Drittel eigentlich von allen Befragten weltweit. Also eben in den 21 Ländern. Und das finde ich schon auch noch krass. Also wie hoch das ist erstens. Und eben wie, ja, ist sicher auch irgendwie so eine emotionale Sache. Wo man dann irgendwie emotional vielleicht auch irgendwie beantworten. Aber
du weißt ja nicht, wie die Frage gestellt wurde in dieser Studie. Oder wenn du
natürlich, auch immer schwierig, ja.
Wenn es ums Thema Kindesmissbrauch und so geht, dann können sich also auch Leute, die jetzt sehr emotional werden und Menschenrecht für mutmaßliche Täter nicht ihre erste Priorität sind, oder? Mhm. Also gut, das ist ist wahrscheinlich bei wenigen, aber halt, du hörst auch eigentlich auch so Sprüche wie du anstellen oder weißt du kann nicht was abtun und so, das wird halt schnell mal sehr emotional, oder? Es kommt immer darauf ab, finde ich auch bei so Studien, wie man es wieder halt durchfragt und das weißt du halt einfach nicht, oder?
Ja, und es ist halt einfach auch, aber es ist sehr schnell einfach daher gesagt, aber wie schnell eigentlich auch so rechtsstaatliche Strukturen eigentlich auch können erodieren.
Ja, ja.
Also es siehst ja immer wieder, oder kannst auch immer wieder nachlesen in Geschichtsbüchern.
Mhm.
Was mir dort noch in den Sinn kam, ist zum Beispiel auch so ein bisschen die Diskussion da über den Anders Breivik, der ja auch gross durch die Medien gegangen ist mit seinen mit seinen Haftbedingungen, wo er ja die ganze Zeit eigentlich so rekurriert
drüber. Letzte Woche, glaube ich, ein Urteil kam, ist abgelehnt worden vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, oder wie heisst.
Ja, dort mag ich mich auch noch so an Diskussionen erinnern, die ich mit Leuten geführt habe, wo dann eben sehr schnell mal so der Spruch kommt, irgendwie eben am besten halt einfach irgendwie ins Loch hineinrühren oder halt eben an die Wand stellen. Aber ja, aber ich meine, das sind dann halt damit irgendwie auch Herausforderungen, oder? Also als Rechtssystem. Ich meine, so Leute fordern ja das Rechtssystem raus.
Ja, aber dort muss eben genau der Rechtsstaat zeigen, dass er funktioniert, gerade in diesen Extremfällen, oder?
Genau, also kannst du ja nicht, oder kannst du eigentlich auch nicht das Justizsystem eben an so Leute irgendwie dann orientieren.
Mhm. Eben der Schweiz, den er da erwähnt hat, der Harvard-Professor, also, wenn das ist wirklich, hat er nachher auch noch schnell etwas über den gelesen. Also wenn man da wirklich vorschlägt, dass man quasi die Folter noch im Gesetz legitimiert, so wenn ist sie angebracht und wenn nicht, dann sind wir dann wirklich gleich wieder irgendwo im Mittelalter, oder? Wo es einfach so Gesetze gibt, oder? Also Exekutionsarten und so, oder besonders schmerzvoll müssen sein für gewisse Verbrechen. Also das ist wirklich beängstigend, oder? Wenn man auch sieht, dass eigentlich gescheite Leute das durchaus können irgendwie verargumentieren. Mhm. Im nächsten Abschnitt geht es um eben die Folterungen, die im Rahmen des amerikanischen Krieges gegen Terror passiert sind und vor allem auch um die Aufarbeitung von denen. Ich habe ihn gefragt, wieso was das eigentlich für die politisch Verantwortlichen keine Konsequenzen gehabt, weil Folter ja eben, wie man weiss, verstößt gegen die Menschenrechtskonventionen und ist eigentlich international strafbar.
Das ist auch etwas, das ich der Obama-Regierung immer vorgeworfen habe. Obama hat viel gemacht, und zwar sehr, sehr schnell, um die Folter zu beenden. Also er hat mit Executive Orders Folter beendet. Er hat auch diese Geheimgefängnisse, in denen unter der Bush-Regierung Leute gefoltert wurden und geheim incommunicado festgehalten wurden, beendet. Er hat sogar versprochen, Guantanamo Bay innerhalb eines Jahres zu schließen, was ihm leider nicht gelungen ist, weil ihm die Republikaner alle Prügel in den Weg geworfen haben. Aber er hat von Anfang an gesagt, ich will nach vorne schauen, ich will es verändern und es geht mir nicht darum, in die Vergangenheit zu sehen und wirklich straf- oder zivilrechtliche Verantwortung für diejenigen, die unter der Bush-Regierung Menschenrechtsverletzungen einschließlich von Folter begangen haben. Meines Erachtens war das nicht nur politisch falsch, sondern rechtlich. Also unter der gemäß der UNO-Konvention gegen die Folter, die USA ratifiziert haben, sind sie verpflichtet, a, jeden Fall der Folter, nicht nur systematische, jeden einzelnen Fall der Folter zu einem Strafdelikt zu machen. Das haben sie sogar gemacht. Also im amerikanischen Strafrecht ist die Definition der Folter aus der Folterkonvention übernommen worden. Es ist ein Strafdelikt und haben die Verpflichtung, jeden einzelnen Fall der Folter strafrechtlich zu untersuchen und zu verfolgen. Das hat die Schweiz genauso und das hat Österreich. Also alle diese 165 Staaten, die die UNO-Konvention gegen die Folter ratifiziert haben, haben, und das ist das Besondere dieser Konvention, haben diese Verpflichtung, jeden einzelnen Folterfall, und zwar unter der derzeitigen Regierung, aber auch in der Vergangenheit, zu untersuchen und die Schuldigen zu bestrafen und den Opfern entsprechende Wiedergutmachung zu leisten. Rehabilitation, finanzielle Entschädigung, was immer dann die Wiedergutmachung im Einzelfall ist. Es gibt keinen einzigen Fall, in dem unter der Obama-Regierung jemand strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wurde. Die einzigen Personen, die für Abu Ghraib, für diese, also Lindy England und Quayna und Frederick, also die Leute, die in Abu Ghraib in diesem amerikanischen Gefängnis im Irak gefoltert haben, nachdem das durch Videos und Bilder publik geworden ist, musste dann die Bush-Regierung irgendwie reagieren. Und die einzigen Personen, die zur Verantwortung gezogen waren, waren diese Militärs, weil die eben nach amerikanischem Militärstrafrecht dann in den USA zur Verantwortung gezogen wurden. Ich habe in meiner Zeit als UNO-Sonderberichterstatter über Folter viele der Opfer, die auch dann ja, die man ja, also der Mensch, der da mit den Elektroden steht und viele dieser Leute interviewt, die ja überlebt haben und mir wurde generell gesagt, dass damals, und da reden wir jetzt von den frühen 2000er Jahren, die Militärs noch die anständigsten waren, die am wenigsten brutalsten. Brutaler waren dann die CIA-Agenten Und mit Abstand am brutalsten waren die Angehörigen der privaten Militär- und Sicherheitsfirmen. Blackwater, CSI und so weiter, die damals ja ein großes Kontingent, also im Irakkrieg, also ab 2003, waren zum Teil mehr Bedienstete von privaten Sicherheitsfirmen, Cheney war der große Profiteur davon, als amerikanische Soldaten im Einsatz. Und die waren völlig außerhalb jeglicher rechtlicher Verantwortung, weil es ein eigenes Gesetz gab, dass das irakische Recht nicht auf private Sicherheitsfirmen Anwendung findet und nach amerikanischem Recht sind sie nicht zur Verantwortung gezogen worden. Das ist der Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass selbst jene, wo es alle Beweise gibt, die dann versucht haben, am Zivilrechtsweg von den Vereinigten Staaten eine Entschädigung zu bekommen, also auch Leute wie Khaled El-Masri, der, also das eindeutig bewiesen wurde bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass hier die USA für Rendition und Folter verantwortlich sind, oder viele andere, die wurden, und das hat auch Obama noch getan, diese Prärogative des Präsidenten, Zivilprozesse zu unterbrechen, wenn das im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten ist. Und das habe ich nie verstanden, warum Obama das gemacht hat. Er hätte das einfach laufen lassen können und nicht wie Bush das von vornherein abzublocken. Also wie gesagt, es hat niemand irgendeine Entschädigung bekommen. Also das, und das sind klare Verletzungen der Artikel 5 und folgende und das Artikel 14 der UNO-Konvention gegen die Folter. Also das ist das, was ich wirklich an der Obama-Regierung kritisiert habe, auch noch als Sonderberichterstatter über Folter und auch danach. Und natürlich unter Trump braucht man gar nicht drüber reden, ob jetzt irgendjemand aus der Bush-Zeit zur Verantwortung gezogen wird. Und man hätte alle Beweise. Bush hat ja selbst zugegeben, er hat gesagt, ja, I have ordered waterboarding. Ich glaube halt, dass Waterboarding nicht Folter ist. Gut, das muss ein unabhängiges Gericht entscheiden. Waterboarding ist eine der, oder die Wasserfolter, der klassischen Foltermethoden, wie wir sie schon aus der spanischen Inquisition des Mittelalters kennen. Und wer immer diese Folter durchgemacht hat, also da ist überhaupt kein Zweifel daran, dass das den Folterbegriff der Vereinigten Staaten, der Vereinten Nationen erfüllt.
Ja, vielleicht lassen wir gerade schnell in den nächsten Clip rein. Ich habe nämlich gefragt, wie Nerde als Sonderberichterstatter in den USA seinerzeit interveniert hat.
Schon zur Zeit Bushs, ich hatte sehr enge Kontakte. Ich habe sehr, sehr viel mit den Amerikanern verhandelt. Ich habe ja auch, wir haben ja die Untersuchung zu Guantanamo Bay gemacht, schon im Jahr 2005, 2006. Wir haben dann ja auch eine große Untersuchung gemacht über Geheimgefängnisse der CIA, aber nicht nur der CIA, sondern generell, also Geheimgefängnisse von Staaten oder geheime Haft und natürlich auch Folter, die Staaten im Kampf gegen den Terrorismus, nicht nur die USA, weil natürlich viele waren in Ländern, die eng mit der CIA zusammengearbeitet haben. Und ich war sehr oft im State Department, habe den höchsten Juristen, John Bellinger war der damalige Legal Advisor der Condoleezza Rice, also der Außenministerin, die sich gewunden haben, weil das an und für sich gute Juristen waren. Und Bush hat sich ja auf diese abenteuerlichen Gutachten von John Yoo und Jay Bybee, also so aus dem Justizdepartement, die damals also wirklich abstruse Sachen geschrieben haben, also faktisch gesagt haben, Folter ist nur dann wirklich Folter, wenn es also faktisch excruciating pain, das similar to organ failure und so solche Sachen. Also man muss schon mehr oder minder halb tot sein, dass man überhaupt von Folter sprechen kann. Und das haben die als Rechtsgutachten geschrieben. Und auf der Basis dessen hat dann González, war damals Justizminister, das Bush gesagt, also du brauchst keine Angst haben. Und dann gibt es natürlich viele andere auch Gründe, dass sie gesagt haben, überhaupt die Menschenrechte sind ja im Krieg gegen den Terror gar nicht anwendbar. Sie haben viele abstruse Rechtsmeinungen gehabt, auf die sie sich gestützt haben, wo dann die besseren Juristen selbst zumindest nach 2-3 Glas Bier privat zugegeben haben, dass es sehr, sehr schwer ist, diese Rechtsauffassungen irgendwo gegenüber der internationalen Gemeinschaft zu vertreten. Aber das mussten sie halt. Das ist die Aufgabe von Diplomaten und ihren Juristen, das zu machen. In der Obama-Regierung war am Anfang sehr wohl das Interesse, da wirklich was zu tun. Aber es war, glaube ich, wirklich Obama selbst, der gesagt hat, er will die Gräben zuschütten. Das war, glaube ich, seine wichtigste Vision, wie er Präsident wurde, weil er damals schon die Politik in den USA sehr vergiftet war zwischen den Demokraten auf der einen Seite und den Republikanern, insbesondere der Tea Party. Und er dann irgendwie gesagt hat, er möchte nicht weiter diese aggressive, konfrontative Form der Demokratie. Er möchte Präsident aller Amerikaner und Amerikanerinnen sein und er möchte diese Gräben zuschütten. Und dazu gehörte es auch aus seiner Perspektive eben nicht irgendwie, selbst wenn das rechtlich, wenn er rechtlich dazu verpflichtet gewesen wäre, jetzt Strafverfahren und auch nicht Zivilverfahren, also nicht in die Vergangenheit schauen, das war irgendwie seine Devise. Ich kann sie menschlich verstehen, rechtlich war sie falsch.
Ja, ich finde, da nimmt der Obama halt zu fest in Schutz.
Ja, das hat ja anscheinend gut funktioniert.
Ja, eben. Ich meine, Zuschütt. Ja, Obama ist ja nach der 8 Jahre lang von den Tea Party Leute massiv angefeindet worden, also als man da jetzt irgendwie, als er jetzt noch irgendwie einen grossen Grund hat, um das mal gut sein lassen, um für eine bessere Zusammenarbeit, also das sehe ich jetzt irgendwie nicht ein.
Das finde ich einfach leicht bullshittig. Also, ja. Ich schätze mal, Obama hat einfach gesehen, halt, was für ein Ausmaß das einfach gehabt hat. Also ich meine einfach nur, zum so ein besseres politisches Klima in den USA irgendwie zu schaffen, einfach irgendwie ein Jahrzehnt systematische Folter irgendwie mal ausblenden und vergessen, ist schon recht hart.
Ja, also ich kann mir ja vorstellen, dass halt auch wie sagt man dem, pragmatische, machtpolitische Gründe hat, oder? Ich will das halt für das Image von den USA, wenn man das also grossrechtlich aufarbeiten und so. Und die alle müssen sich irgendwie rechtfertigen dort, irgendwie von irgendwelchen Gerichten oder irgendwelchen Untersuchungsausschüssen und so. Und ja, dass das halt für die USA nicht das Beste gewesen wäre. Und Obama hat halt natürlich auch dafür gesorgt, dass die USA gut dastehen in der Welt. Aber ich muss natürlich schon sagen, dass es für die Glaubwürdigkeit vom sogenannten Westen halt schon fatal ist, oder, was dort passiert ist. Mhm. Weil Wall Street noch irgendwie auf Menschenrecht pochen, irgendwie auf eine glaubwürdige Art und Weise, das ist schon möglich, oder? Mhm.
Ja, also ich finde auch gerade eine Obama-Administration, ja, die muss man jetzt nicht unbedingt in Schutz nehmen, was Menschenrechte anbelangt.
Also. Ja, aber er hat ja, also Folterungen sind ja dort beendet worden und so und die Geheimgefängnisse sind geschlossen worden. Guantanamo gibt es immer noch, da packt auch immer noch Leute fest. Und halt, jetzt kommen wir zum Lieblingsthema von einem befreundeten Podcast.
Nein.
Beim Obama werden die Leute gerade umgelaufen, bevor sie überhaupt gefoltert werden, oder?
Genau.
Wie man das beim Bin Laden zum Beispiel gemacht hat. Einfach mal ein Quad losschicken oder eine Drohne und.
Also ja, aber ich meine, die Obama-Administration den ganzen Huren Drohnenkrieg ausgebaut hat.
Ja, und zwar massiv, ja.
Das kann man auch mal vergleichen, ja. Ob man sie das erste Mal einsperrt oder lieber gerade einfach umlässt.
Ja, und das ist halt so völkerrechtlich auch sehr problematisch. Was halt auch wieder, jetzt kommen wir wieder in die Aktualität. Also da so ein bisschen ein Symptom dafür ist oder ein Zeichen dafür, dass die Zeit nicht aufgearbeitet wurde, ist, dass jetzt seit dem Mai gibt es eine neue CIA-Chefin, die heißt Gina Haspel. Und die hat dort in den Wuschjahren so ein Geheimgefängnis in Thailand geleitet, wo gefoltert worden ist. Auch der Trump hat auch schon mal rausgelassen, halt in seiner Dümmien, dass Folter absolut funktioniere und so. Und hat damit quasi gerechtfertigt. Und ich habe den Manfred Nowak gefragt, ob er irgendwie Angst davor hat, dass ein Rückfall gibt in den USA.
Also, Gina Haspel hat nicht nur angeblich, sondern das ist nachgewiesen, dass sie in der Anfangszeit in Thailand ein sogenanntes CIA Black Site geleitet hat. Ob sie jetzt selbst dort gefoltert hat und so weiter, aber das ist gar nicht so wichtig, sondern sie hat die Command Responsibility, sie hat die letzte Verantwortung natürlich. Und dass Leute wie Abu Zubaydah dort gefoltert wurden, ist auch bewiesen. Das haben wir schon in unserem Bericht über Geheimgefängnisse nachgewiesen. Und das hat dann auch das Senate Intelligence Committee des amerikanischen Senats auch ausdrücklich, also auch wenn dort viel geschwärzt ist, aber man kann zwischen den Zeilen sehr gut lesen, wo Geheimgefängnisse waren. Und dass sie dort war, hat sie auch nie abgestritten. Man muss sich nur vorstellen, wenn jetzt, muss ja nicht das Ausmaß von 9-11 haben, aber irgendein größerer Terroranschlag in den Vereinigten Staaten verübt wird, dann kann man sich ungefähr ausmalen, wie die Trump Administration darauf reagieren wird. Ja. Also das momentan ist kein unmittelbarer Anlass und die Anzahl von inhaftierten Personen, die des Terrorismus verdächtig sind, ist ja auch sehr zurückgegangen, weil ja viele dann letztlich doch freigelassen wurden. Aber das kann sich jederzeit wieder ändern, natürlich.
Ja, rosige Aussichten. Ich habe jetzt haben wir viel über die USA geredet, ich habe ihn dann noch gefragt, ob es dort auch irgendwie eine europäische Mitverantwortung gibt.
Naja, es ist, jetzt bleibe ich noch einmal bei den USA, natürlich auf der einen Seite die Mitwirkung und Mitverantwortung für das, was unter der Bush-Regierung geschehen ist. Und da hat, wie gesagt, da hat schon Dick Marty, eben ein schweizerischer Staatsanwalt und auch Mitglied der Europäischen Versammlung, der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, der dort als Sonderermittler als erster nachgewiesen hat, dass es in Polen, in Rumänien und in Litauen Geheimgefängnisse der CIA gab. Wir haben das dann, oder ich habe das dann als Sonderberichterstatter über Folter genauer noch untersucht. Wir haben es auch in unserer gemeinsamen Untersuchung 2010 noch einmal so sehr, sehr klar alle Beweise zusammengeführt, wie auch die, welche Personen mit Renditionflügen wann nach Rumänien oder wann nach Polen gebracht wurden. Und wie gesagt, Senate Intelligence Report, aber auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in diesen Fällen gerade vor kurzem nochmals eindeutig die relevanten Staaten verurteilt und gesagt, ihr habt euch mitschuldig gemacht, indem ihr, und das kann niemand so bestreiten, dass zumindest ausgewählte Kreise, und das ist halt normalerweise zumindest die Verteidigungsminister, das sind zumindest die Geheimdienstleiterinnen von Geheimdiensten, Präsidenten, waren, müssen natürlich involviert und davon gewusst haben, auch wenn sie das immer wieder abgestritten haben, und die internen Untersuchungen ja immer behindert wurden in Polen, aber genauso in Rumänien. Also das ist einmal das eine, die direkt selbst auf ihrem Gebiet amerikanische Folter zugelassen haben. Da gibt es aber natürlich viele andere Mitwirkungen, bis hin dort, dass man einfach wissend Renditionflüge sind ja in vielen Staaten zwischengelandet, wo man gewusst hat, dass dort Leute sind, die schwer misshandelt auch während des Fluges wurden, wo man eigentlich hätte eingreifen müssen, wo man die Leute befreien hätte müssen und so weiter. Das heißt, die Zusammenarbeit der Geheimdienste, und da möchte ich jetzt gar keine Stadt wirklich ausnehmen. In Europa haben sehr eng mit den amerikanischen Geheimdiensten zusammengearbeitet. Das ist das eine.
Ja, es hat übrigens auch in der Schweiz eine Zwischenlandung gegeben. Ich habe gerade noch einen Artikel gelesen aus dem Jahr 2006, wo das irgendwie so rausgekommen ist. Da hat man von so 6 Zwischenlandungen gegeben, von so Flügen geredet. Und die sind damals von der Behörde als Privatflüge taxiert worden, was ja auch ein Witz ist. Jetzt gehen wir zum nächsten Clip. Ich wollte wissen, ob es aber auch Folter in Europa gibt oder Folter, die direkt von europäischen Staaten ausgeht.
Also wir haben ja, wenn ich mir jetzt einfach ansehe, die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, ne? Dann habe ich, und das hat es früher nie gegeben, früher waren vielleicht ganz vereinzelte Fälle, die ersten Fälle, wo der Europäische Gerichtshof wirklich Folter festgestellt hat, war gegenüber der Türkei in den 90er Jahren erst. Man muss jetzt natürlich zurückgehen, natürlich auch damals schon Nordirland. Allerdings hat der Europäische Gerichtshof noch gesagt, das sei nicht Folter, sondern nur unmenschliche Behandlung, was meines Erachtens aber falsch war und auch sehr kritisiert wurde. Und natürlich im Griechenland-Fall wurde ja systematisch gefoltert, aber das kam nie bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wenn ich mir das heute anschaue, dann haben wir, ich weiß jetzt nicht die letzten Statistiken, aber an die 20% von allen Fällen, in denen der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention feststellt, haben mit Artikel 3 zu tun. Also Artikel 2, Artikel 3, also Recht auf Leben, Folterverbot, und dann natürlich viele auch mit dem Verbot der willkürlichen Haft. Also das sind schon massive Verletzungen. Jetzt kann man natürlich sagen, der Großteil dieser Fälle sind heute in der Russischen Föderation, in der Türkei, in der Ukraine und in anderen zentral- und osteuropäischen Staaten, Moldawien und so weiter. Aber es sind auch immer wieder westeuropäische Staaten wie Frankreich und England und verurteilt worden für, oder auch Österreich verurteilt worden für Verletzungen von Artikel 3. Das heißt, es sind keine wirklichen Ausnahmen. Ich würde jetzt schon sagen, dass generell in Westeuropa die Folter die Ausnahme ist. Aber es gibt auch einen Bericht des früheren Europakommissars für Menschenrechte, der Tom Hammerberg, der die französischen Gefängnisse als unmenschlich bezeichnet hat. Und ich selbst habe ich habe 4 europäische Staaten besucht mit offizieller Mission, und der einzige Staat, in dem ich wirklich keinen Fall von Folter und gleichzeitig die höchsten Standards von Haftbedingungen gesehen habe, das war Dänemark und einschließlich von Grönland. Aber in Griechenland, die Haftbedingungen in Griechenland, insbesondere in der Migrationshaft, und das war 2010, also noch vor dem wirklichen wirtschaftlichen Zusammenbruch, die waren durchaus afrikanischen Polizeistationen vergleichbar, selbst am internationalen Flughafen in Athen, aber auch in vielen dieser da oben an der Landgrenze Evros zwischen, also wo die Leute von der Türkei herübergekommen sind und dann in unbeschreiblichen, überfüllten, hygienisch wirklich unbeschreiblichen Zuständen dort untergebracht waren oder auch auf den Inseln. Aber ich habe auch Georgien und Moldawien, ja, und auch in Griechenland, also durchaus auch in Polizeistationen in Athen, da gibt es einige, die relativ berüchtigt sind, da ist schon auch ganz ordentlich gefoltert worden. Also es ist nicht so, dass das nur in der Migrationshaft ist. Natürlich trifft es auch wiederum primär Ausländer, Ausländerinnen, aber und auch die Haftbedingungen in Korydallos, das ist das größte Gefängnis da im Piräus, also das größte Gefängnis Griechenlands, das war eine, also explosiv, wie man sich das kaum vorstellen kann, weil dort natürlich auch, das ist auch ein bisschen natürlich ein Problem, das wir alle in Europa haben, dass durch die viel, viel stärkere Migration heute natürlich ein relativ großer Prozentsatz von Häftlingen, sei das in der Polizeihaft, sei das in der Untersuchungshaft, aber auch in der Strafhaft, Ausländer sind, und das Personal aber überfordert ist. Das ist so die alte Idee, dass man Rehabilitation und Resozialisierungsmaßnahmen, wenn ich aber die Chinesen gar nicht verstehe, oder auch die Rumänen oder wen immer, einfach die halt nicht Deutsch oder Englisch reden oder Griechisch in Griechenland, was immer, dann habe ich natürlich eine viel, viel größere Frustration, und dann kriegt's natürlich, dann versucht man die unterschiedlichen Nationalitäten zu trennen, aber in offenen Gefängnissen kommt's dann schon zu sehr, sehr viel Gewalt auch, einfach nur auch durch zum Teil Missverständnisse. Das heißt, die Haftbedingungen sind einfach viel schlechter geworden, und in vielen dieser Länder würde ich meinen, dass generell die Haft schon eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung und Strafe darstellt. Aber natürlich durch diese Gewalt ist dann auch die Gefahr der Folter viel, viel größer. Also ich würde natürlich, je demokratischer, je rechtsstaatlicher, je höher entwickelt in diesen Bereichen menschenrechtlich ein Staat ist, desto geringer ist die Folter. Aber wie gesagt, ich habe von 18 Ländern, die ich besucht habe, habe ich in 17 Folter festgestellt.
Ja, da sind wir wieder bei der Definition von der Folter, oder? Wenn üble Haftbedingungen schon als Folter gelten, oder eben auch Polizeigewalt. Er sagt ja auch, dass es eben viel mehr Urteile gibt vom Menschenrechtsgerichtshof, wo Verletzung von den entsprechenden Artikeln, die eben Verbot von Folter feststellen. finde ich es auch schwierig einzuschätzen, ob das einfach eine Änderung ist, auch von der Gerichtspraxis sozusagen, Urteilspraxis von den Richter dort, oder ob das wirklich zugenommen hat. Kann ich mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen.
Ja, aber so nach dieser Definition, aber was ein Folter ist, aber das sind ja eigentlich jetzt schlechte Haftbedingungen, die haben ja jetzt nicht zum Beispiel irgendetwas, also sagen wir etwas zum Ziel, also eine Kooperation oder so zu erzwingen. Also,
Zermürbung.
Aber meistens sind ja das wirklich einfach so fehlende Ressourcen irgendwie.
Ja, und halt auch fehlende Wille, das irgendwie anders zu machen.
Mhm. Aber ist das eigentlich auch noch ein Thema gewesen, so, gerade jetzt Haftbedingungen oder wo es vielleicht die Folter reingeht, einfach rein ein systemisches oder auch ein finanzielles Problem ist, oder?
Nein, aber das hat er ja am Anfang angetönt, wo er eben gesagt hat, dass das vor allem im globalen Süden, wie er das nennt, halt auch ein grosses Problem ist, oder? Und das halt doch halt auch bei der Polizei an den fehlenden Ressourcen liegt, wenn dann halt Folter angewendet wird. Ja. Also der Zusammenhang gibt es ja sicher. Ja.
Mhm.
Gut, ich habe ihn dann noch gefragt, wieso ein typischer Folterfall zum Beispiel in Frankreich aussieht, ob es dort vor allem eben um Polizeigewalt geht. Was seht ihr das?
Das ist so wie überall anders auch. Folter findet in der Regel in den ersten Stunden nach der Verhaftung statt. Das heißt, noch bevor die Person überhaupt Zugang zu einem Anwalt hat, also so beim Erstverhör, wo die Person allein ist mit der Polizei, deswegen sind ja auch die Präventionsmaßnahmen, jedes Polizeiverhör sollte Audio oder Video aufgezeichnet werden. Man sollte sofort einen Zugang zu einem Anwalt haben, der oder die auch bei den Ersteinvernahmen dabei ist. Personen sollten, wenn sie in die Polizeistation kommen, sofort medizinisch untersucht werden. Und wenn sie 2 Tage später die Polizeianstalt verlassen oder das Polizeibüro oder die Haft dort verlassen, wieder untersucht werden. Und wenn sich da was geändert hat, wäre eine Beweislastumkehr, dass die Polizei beweisen muss, woher diese Verletzungen stammen etc. Aber es ist wirklich ja in der ersten, und es ist oft nicht, also jetzt in Frankreich oder nicht, dass man sich jetzt so diese alten Folterräume vorstellt, sondern es geht wirklich um Schläge, Tritte, einfach physische Gewaltanwendung. um Menschen eben, die nicht reden wollen, irgendetwas zu entlocken. Also das ist eigentlich die größte Gefahr. Zum Teil natürlich kommt es schon auch zur Gewalt in Gefängnissen, wenn halt Leute sich beschweren über Haftbedingungen oder über Nichtzugang zu, was weiß ich, medizinischer Betreuung, oder oft auch ist es auch nur, weil die Gefängnisse auch so überfüllt sind, ne? dass nur das Essen schlecht ist, dass das dann den Funken zum Entzünden bringt. Also das ist, also ich habe ja auch von einer globalen Krise der Haft gesprochen. Also ich bin wirklich der Meinung, dass in vielen und auch europäischen Staaten die Haftbedingungen so sind, dass es jederzeit auch wirklich zu Revolten kommen kann, und die können dann sehr, sehr gewalttätig sein.
Etwas weiteres, was ich von ihm wollte wissen, ist, ob er das Gefühl hat, dass so eine Entwicklung, wie sie in den USA gegeben hat, dass so in Europa möglich wäre. Also es geht vor allem darum, also jetzt aus der Schweiz ausgesprochen, sieht man eben, dass der Ruf nach dem schärferen Gesetz und so, dass der immer populär wird. Stichwort Verwahrungsinitiative, wo dann halt auch gewisse Menschenrechte, wie sie eben in diesen Konventionen festgehalten sind, einfach geritzt werden. Und er sagt jetzt mal, wie er das so einschätzt.
Ich glaube, nicht ganz so schlimm. Also wir haben nach wie vor ein anderes Strafrechtssystem. Die USA haben ein sehr retributives Strafsystem, also ein Vergeltungsstrafrecht, was sich ja auch zeigt, dass sie nach wie vor die Todesstrafe haben, und in Europa ist die Todesstrafe absolut verboten und abgeschafft. Also selbst, also ein Staat, der die Todesstrafe wieder einführen wollte, würde aus dem Europarat ausgeschlossen werden oder damit aus der Gemeinschaft europäischer Staaten. Die USA haben ja auch das Kumulationsprinzip. Das heißt, also es gibt Leute, die sind zu 600 Jahren Haft verurteilt, wenn man das alles zusammenzählt, weil wir haben das Absorptionsprinzip. Das heißt, also wenn ich verschiedene Straftaten begangen habe, gilt eigentlich dasjenige mit dem höchsten Strafausmaß. Wir haben doch ein völlig anderes System, wo man sehr stark auf Rehabilitierung setzt nach wie vor und dadurch auch die Wiederholungstäterschaft sehr, sehr reduziert. Das heißt, wir haben dadurch auch eine geringere Kriminalitätsrate und eine viel geringere Haftrate. Ne? Also die USA sind jetzt ein bisschen besser geworden, aber die lagen bei 800 Häftlinge pro 100.000 Einwohner. In Europa ist es im Durchschnitt ein bisschen über 100. Und in den höher entwickelten Staaten, erst im Sinn von Gefängniskultur etc., wie den nordischen Staaten, liegen wir bei 70, 60, 70, 80 Menschen pro 100.000 Einwohner, was einfach zeigt, dass je höher die Standards sind, desto geringer ist die Rückfallsquote und desto geringer ist dann letztlich auch wiederum die Kriminalitätsrate, und desto billiger wird es auch. Also es ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, wenn man meint, mehr Gefängnispersonal zu haben und die Gefängnisse weniger auszulasten, dass das alles sehr, sehr teuer ist. Das stimmt schon. Im Vergleich zu einem Hochsicherheitsgefängnis der USA, das ich noch dazu vielleicht an eine private Firma auslagere, also die Privatisierung spielt ja in den USA oder auch in England eine ziemlich große Rolle, wo dann einfach nur weggesperrt wird. Da habe ich schon weniger Personal, aber indem ich Leute nur wegsperre, noch dazu in Einzelhaft, ich habe ja oft wirklich Isolationshaft, dann resozialisiere ich diese Menschen nicht. Und die Rückfallsquote ist eine viel, viel höhere, wenn die hinauskommen, dass sie sofort wieder ein Verbrechen begehen, weil sie eben auch nicht Zugang zu Bildungsprogrammen haben, zur Arbeit und so weiter. Das heißt also, ich glaube, Zustände, auch die USA denkt ja um. Das heißt, diese Tough-on-Crime-Politik, die irgendwann unter Nixon begonnen hat, eigentlich mit dem War on Drugs. Und das Ergebnis ist nicht weniger Drogen, sondern viel, viel mehr Drogenkriminalität. Das heißt, ich kann gewisse soziale Phänomene nicht mit Kriegen bekämpfen, sondern ich muss sie an den Ursachen bekämpfen. Das gilt für den War on Drugs genauso wie den War on Crime und wie den War on Terror. Das heißt, auch der War on Terror hat ja viel, viel mehr Terroristen hervorgebracht, als er verhindert hat. Und das Gleiche gilt für die Drogen, da sieht man es am deutlichsten, dass wir heute umdenken, dass auch die UNO umdenkt und sagt, also das war ein Wahnsinn, die Drogen einfach nur mit einem War und mit den stärksten Strafen zu bekämpfen, sondern Droge ist ein soziales Phänomen, wo ich an den sozialen Ursachen ansetzen muss. Die Schweiz ist ja da gerade ein sehr gutes Beispiel, wie man in der Schweiz mit der Drogenkriminalität oder mit dem Drogenkonsum generell umgeht. Und das Gleiche ist natürlich bei der Bekämpfung von Straftaten generell. Das heißt, da habe ich nicht so große Angst, aber natürlich, je mehr rechte Parteien, rechtspopulistische Parteien an die Macht kommen und mit tougher Crime Politik machen, geht es natürlich in dieselbe Richtung, Strafverschärfung und auch höhere Haftraten. Aber ich sehe es in Wirklichkeit, das sehe ich noch weniger, selbst in Ländern, die doch sehr stark in diese Rechts Richtung tendieren wie Polen oder Ungarn, ist doch nicht wirklich eine Explosion der Kriminalitäts- und der Haftrate zu sehen.
Ja, das klingt doch beruhigend. Sind wir alle safe.
Ja, ich hätte jetzt dort noch so ein bisschen mehr Schwarzmalen erwartet.
Ja.
Von ihm, aber ich weiss nicht. Gut, ich habe auch mal von den USA gelesen, dass ich dort so das ganze dass dort ja wirklich so eine Art Gefängnisindustrie ja auch aufgeht. Und gerade eben auch durch die Privatisierung, ja sogar auch schon eine starke Lobby, die mehr oder weniger eigentlich angewiesen ist auf eben genug
Häftling.
Genug Verurteilungen und eben genug Häftling.
Ja, die haben wirklich ein spezielles Rechtssystem. Die haben auch teilweise das Strike-System. Also eigentlich, wenn du das erste Mal mit Drogen verwirrst, wirst du noch nicht schlimm, das zweite Mal schlimmer und das dritte Jahr musst du eigentlich 30 Jahre Knast oder so. Mhm. Also das ist wirklich völlig gaga. Und das ist eigentlich egal, was es war. Ja, er hat noch erzählt über sein aktuelles Projekt, wo er dabei ist. Das ist eines von der UNO. Mhm. Und die geht zum Kind, die nicht in Freiheit sind. Also das heisst, Kinder, die entweder inhaftiert sind oder in Heim sind, etc. Weil er sagt, das sei immer so ein bisschen das Schlimmste gewesen, was er erlebt hat auf seinen psychischen Ländern. Also in Afrika hat er so 8-Jährige gesehen, die im Gefängnis hockt, weil teilweise ist Strafmündigkeitsalter irgendwie auf 7 oder so. Und jetzt, wenn sie eben noch herausfinden, wie viele Kinder auf der Welt eigentlich quasi nicht frei sind, das erzählt er da, es hat eigentlich ähnliche Projekte schon gegeben mit so Kindersoldaten und sie hofft da so eine Aufmerksamkeit auf das Thema zu ziehen, so wie man das eben schon mit dem Beispiel Kindersoldaten aus seiner Sicht erfolgreich gemacht hat.
Ich habe in diesen 6 Jahren, in denen ich Sonderberichterstatter über Folter war, habe ich, wie gesagt, 18 offizielle Fact-Finding-Missions, dann noch 3 gemeinsame. Und in diesen Fact-Finding-Missions, wenn ich Folter untersuchen will, habe ich den Großteil der Zeit eben in Haftanstalten verbracht, weil dort finde ich die Leute, die gefoltert wurden. Und wenn ich unangekündigte Besuche in alle möglichen Haft, das können auch psychiatrische Anstalten sein, das können auch Kinderheime sein, das können auch Altenheime sein, wo immer, dann habe ich die größte Chance, dort auch Misshandlungen bis hin zur Folter festzustellen, indem ich dann eben auch unbeaufsichtigte Interviews mit den Häftlingen durchgeführt habe und habe, also wahrscheinlich, das nie wirklich genau gezählt, aber Tausende von Menschen interviewt. Und das Schlimmste waren immer Kinder. Also wirklich Kinder, um jetzt nur irgendwelche Beispiele zu nennen, in Kasachstan, die in eigenen Kinderheimen waren, die und der Jüngste war 3 Jahre alt, das war ein Waisenkind, und andere waren Straßenkinder, die man dort zusammengefangen hat, und der Älteste war 16, das waren lauter männliche, der halt schon irgendwie eine kleine Straftat begangen hat, alle waren kahlgeschoren, in Häftlingskleidung, es war eine unheimlich repressive Atmosphäre, obwohl der Direktor gesagt hat, nein, die können hinausgehen, die haben sich nichts sagen getraut, und es hat lange gebraucht, um diese Wand des Schweigens der Kinder zu überwinden, um sie dann, um zu sagen, nein, du brauchst keine Angst haben, da ist keine Überwachungskamera, wir haben die alle weggeschickt, jetzt könnt ihr offen reden, und die sind tagtäglich geschlagen worden, und natürlich konnten die nicht freiwillig hinaus. Bis hin zu vielen Ländern, wo die Strafmündigkeitsgrenze sehr, sehr tief liegt, oft bei 7 Jahren. Togo zum Beispiel, wo ich 8-9-jährige Kinder schon verurteilt gesehen habe in Gefängnissen. Und die waren in eigenen Kindergefängnissen. Ne? Aber halt doch einfach eingesperrt, ein 7-8-jähriges Kind, das ist irgendwie unvorstellbar für unsere Begriffe, aber dann natürlich auch in Griechenland unbegleitete Minderjährige, das waren 14-jährige afghanische Burschen, die da gekommen sind und dann mit Schleppern irgendwann es geschafft haben, weil die Eltern gesagt haben, zumindest ihr sollt ein besseres Leben haben, aus Afghanistan zu fliehen. Dann kommen sie nach Griechenland und werden dann in einer Art und Weise behandelt, die unbeschreiblich ist. Oder auch bis nach Österreich kommen und ihre Eltern irgendwo auf der Flucht verloren haben und dann nicht mehr wissen. Und also das Schwierigste emotional war für mich immer, Kinder in der Haft zu sehen. Am liebsten hätte ich die mitgenommen, aber das war unmöglich, natürlich. Und habe dann mich so ohnmächtig gefühlt, mit denen ein Gespräch zu führen, und die schauen dich dann so an und irgendwie sagen, bitte hilf mir. Und ich konnte ihnen in der Regel, manchmal kann man ein bisschen helfen, aber in der Regel nicht wirklich helfen in dieser Situation. Und deswegen habe ich dann, wie mich die UNO gefragt hat, ob ich diese Global Study on Children Deprived of Liberty übernehmen will, sehr, sehr schnell Ja gesagt, weil ich mir wirklich davon ein Umdenken erwarte. Eine Global Study heißt, dass wirklich weltweit untersucht wird, wie viele Kinder sind in Haft. Und das ist jetzt natürlich zum einen Polizei und Untersuchungs- und Strafhaft, aber es ist auch die Schubhaft, weil es sehr viele sind Flüchtlinge, Migranten, Kinder. Kinder heißt bis zu 18 Jahren. Aber auch Kinder in Institutionen, für Kinder mit Behinderung, für eben, so wie ich gerade gesagt habe, Straßenkinder und so weiter, oder Kinder, die mit Drogen und mit Alkohol zu tun haben und dann halt zu ihrem eigenen Schutz in irgendwelche Institutionen, die zum Teil fürchterliche Zustände sind, dann Kindersoldaten, die in Haft sind und so weiter. Und wir haben keine Ahnung, wie viel. UNICEF hat irgendwann einmal so in den 90er Jahren gesagt, 1 Million Kinder. Aber das war einfach, wenn man dem nachgeht, das war einfach irgendeine eine Schätzung, die aber auf nichts beruht. Das heißt, worum es mir geht, ist wirklich durch einen Fragebogen, den ich ausgeschickt habe, durch Forschungen, durch wirklich mit allen Staaten der Welt in Kontakt zu treten und gemeinsam natürlich auch mit den ganzen UNO-Agenturen, UNICEF, UNODC in Wien, das Flüchtlingshochkommissariat, das Hochkommissariat für Menschenrechte und so weiter, IOM, wirklich gemeinsam, und auch viele NGOs, ich habe 144 NGOs, die aktiv mitarbeiten, wirklich einmal festzustellen, wie viele Kinder sind wirklich ihrer persönlichen Freiheit beraubt, weltweit, was sind die Hauptursachen, und was kann man dagegen machen, was sind Alternativen. Das heißt, es geht nicht um jetzt Naming und Shaming, ich mache auch jetzt keine unangekündigten Besuche irgendwo, sondern ich arbeite zusammen mit den Regierungen. Ich bin einfach nur so irgendwie das Gesicht dieser ganzen Studie, aber es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Akteure, die hier mitarbeiten. Und die Schweiz ist der erste Staat gewesen, der dafür finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt hat, weil die Generalversammlung, wie sie den Generalsekretär aufgefordert hat oder ersucht hat, so eine Studie in Auftrag zu geben, gleichzeitig gesagt hat, aber nicht aus dem regulären UNO-Budget, sondern nur durch freiwillige Beiträge. Lange Zeit war die Schweiz der einzige Staat. Dann ist Österreich, weil ich Österreicher bin, dazugekommen, aber wir haben über ein Jahr lang haben nur diese beiden Staaten finanzielle Beiträge geleistet, die mit zusammen aber weniger als 5% des gesamten Budgets von 4,7 Millionen waren. Wir haben dann ich habe dann eine Emergency Fundraising Aktion gestartet, auch mit privaten Stiftungen, und habe dann auch von der EU und Deutschland und anderen Staaten, Katar, $1 Million irgendwie aufgetrieben, mit denen wir, es ist viel zu wenig, aber wir können soweit arbeiten, dass ich auch wirklich imstande sein werde, im Oktober 2019 der Generalversammlung diese Studie vorzulegen. Und das Wichtigste ist mir dabei, von Staaten Best Practices zu bekommen, einfach zu zeigen, ich habe diese oder jene Maßnahme, zum Beispiel Diversion in der Jugend, im Jugendgerichtsverfahren oder eben statt diesen großen fürchterlichen Kinderheimen zu kleine Wohngemeinschaften. Oder es gibt immer Alternativen zur Haft und auch zu zeigen, aber auch wenn ich das mache, wenn ich viel, viel weniger Kinder einsperre, heißt das noch lange nicht, dass deswegen jetzt die Kriminalität steigt oder was immer, sondern eher sogar das Gegenteil bewirkt wird. Also zu zeigen, es gibt auch Alternativen, weil die Kinderrechtekonvention sagt ganz klar, im Prinzip sollen Kinder nicht eingesperrt sein, weil ich Kinder einfach ihres Lebens beraube, und Kinder auch einen viel größeren Freiheitsdrang noch haben als Erwachsene. Und daher sagt sie also, wenn, dann nur als eine absolute Ausnahme und dann auch nur so kurz als möglich. Die Realität leider wiederum in dem Großteil der Staaten der Welt ist leider eine völlig andere. Und was ich mir erhoffe, ist, dass schon allein die Datensammlung, die ich hier gemeinsam mit den Staaten mache, zu einem Umdenken beitragen wird, und nicht erst dann nur die Veröffentlichung der Studie, aber dass es dann auch ein Follow-up gibt, so wie bei den früheren Studien zu diese globalen Studien über Kinder in bewaffneten Konflikten, dass ein Bewusstsein geschaffen hat gegen Kindersoldaten, und das hat schon einiges bewirkt. Und das Gleiche, die zweite Studie war gegen Gewalt gegen Kinder, wo man auch doch zunehmend jetzt sieht, dass auch in die familiäre Gewalt, dass also auch es strafrechtlich verboten wird, dass Kinder von ihren Eltern geschlagen werden oder in der Schule als Zuchtmittel geschlagen werden etc. Also das heißt, ich erwarte mir wirklich von dieser Studie doch eine Wirkung in der Realität, und die Kinder, glaube ich, haben das verdient.
Das wär's gsi, von Manfred Nowak. Wolltest du noch etwas sagen, oder was?
Ja, mir ist da noch aufgefallen, dass ich auch noch interessant gefunden habe. Also mit seinem Projekt da, dass er eigentlich wie mal Fakten ja auch haben. Das habe ich jetzt da noch herausgefunden. Ich bin ja da mal noch auf Amnesty International gegangen. Da gibt's auch noch irgendwie so die Rubrik, so, ja, Zahlen und Fakten. Dort merkt man halt ja auch, also dass ja logischerweise eigentlich ja das Ganze nur aus Dunkelziffern besteht. Ja, man hat halt einfach wenig Zahlen und Fakten.
Ja, das habe ich eben auch gedacht, wo er das gesagt hat mit der UNICEF-Zahl, die sie mal gegeben hat, der 1 Million, dass man das halt auch immer ein bisschen mit Vorsicht muss genießen, wenn so UNO-Behörden einfach so mal eine Zahl rausbleiben, oder? Weil das meistens irgendwelche Schätzungen sind, irgendwelche Hochrechnungen, die nicht wahnsinnig präzise sind.
Ja, das ist halt das Geschäft, das im Dunkeln passiert.
Genau. Ja gut, vielleicht noch am Schluss ein kleiner Hinweis. Wenn es wieder mal so ein Interview gibt, dann tun es hoffentlich besser, weil wir wieder mal investiert haben und ein feines Stativ in die Hand für unser Aufnahmegerät. Mich würde es generell mal wundern, jetzt von unseren treuen Hörern, die jetzt bis zum Schluss gelassen haben, wie ihr das so seht. Jetzt, wir haben jetzt die letzten paar Folgen ein bisschen spezielle Sachen gemacht, viele Gäste gehabt, wie ihr das so findet. Oder ja, mal eine Rückmeldung wäre mal schön.
Mhm. Schreibt uns.
Genau.
Ja, ja, merci noch für das Interview. Interessant gsi.
Ja.
Mit dem Herrn Novak.
Ja, und sonst hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Tschüss zusammen.